Die Angst vor Kontrollverlust.
Wenn man Betroffenen helfen möchte, dass automatisch erfolgende körperliche Reaktionen künftig nicht mehr aufgerufen werden, muss man die Bestandteile der Verknüpfung wieder emotional entkoppeln. Das klingt jetzt etwas einfacher, als es in der Praxis tatsächlich durchführbar ist, denn man benötigt für diese Art von Entkopplung einen Zugang zum emotionalen Datenspeicher des Patienten. Rein rational leuchtet der Zusammenhang zwar den meisten ein, aber die Entkopplung findet eben in Bereichen des Gehirns statt, die für die Ratio unzugänglich sind. Um diese zu erreichen, benötigt der Therapeut einen bestimmten Betriebszustand des Gehirns, Alpha-Wellenzustand genannt, den der Patient leider nur selbst ermöglichen kann. Man muss halt dort nachschauen und die Entkopplung erzeugen, wo der Verstand nicht hingelangt, zu den unterbewussten Emotionen. Schwierig ist das im Grunde genommen nicht, aber für viele ungewohnt, da unsere westliche Zivilgesellschaft uns darauf trainiert, genau diesen Zustand, in dem das möglich ist, nicht zuzulassen. Die Bezeichnungen für diesen Zustand sind Kontemplation, Trance, Meditation oder einfach sich selbst mal in Ruhe lassen. Wenn man diesen mit etwas Übung geschehen lässt, ermöglicht er eine Reihe von fantastischen Phänomenen. Hypnotische Suggestionen werden ausgeführt, Supersleeping, eine Kurzschlaftechnik, mit der man sich innerhalb von 5 Minuten einen Erholungswert von einigen Stunden verschaffen kann. Automatisches Lernen von Fremdsprachen, Musikinstrumenten oder sportlichen Techniken, das ist alles möglich, wenn wir einmal nicht den kontrollierten Verstand benutzen, sondern unsere Emotio, die Gefühlskompetenz. Und genau diese ist nun einmal in den ersten Monaten unseres Lebens völlig ungeschützt vom Verstand, dem Torwächter über die Gefühle, und daher finden in dieser Zeit auch die lebenslangen Fehlprogrammierungen statt. Ich unterscheide übrigens nicht qualitativ zwischen Psyche, Seele und Unter- und Unbewusstsein, sondern die Zuständigkeiten betreffend. Bei einem Computer gibt es das BIOS, die Grundsoftware, die den Computer zum Leben erweckt. Das würde hier in unserem Zusammenhang der Seele oder dem Unbewussten entsprechen. Diese steuern bei einem lebenden Menschen Vitalfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Zellwachstum, Reflexe und so weiter. Darüber liegt das Betriebssystem, welches gebraucht wird, damit Programme überhaupt geladen und ausgeführt werden können. Die Entsprechung hier wäre Psyche oder Unterbewusstsein. Auf der obenen Ausführungsebene gibt es die Programme, die dem Computer ermöglichen, Aufgaben zu erledigen. Das entspräche dem Bewusstsein. Doch letztlich ist das alles Software. In meiner Vorstellung trifft die Hardware, das wären etwa unser Gehirn, Herz, Rückenmark, aber auch die Haare, Zähne und Knochen, sicher keine Entscheidung, wie sich an jedem intakten, aber toten Körperteil beweisen lässt. Die Software des Menschen bezeichne ich in der Einfachheit halber in diesem Buch generell als Psyche, wenngleich in einem späteren Kapitel deutlich wird, dass diese Vereinfachung auch Grenzen hat. Doch wie gesagt, offenbar scheint es in unserer Gesellschaft eine unglaubliche Angst vor Kontrollverlust zu geben. Das Problem dabei ist eben, dass man, wenn man bereits sein Vertrauen verloren hat, also kein Selbst- und Fremdvertrauen mehr hat, damit die Fähigkeiten blockiert, für die der Verstand nicht ausreicht. Wir müssen unser Leben kontrollieren. Aber die Angst vor dem Verlust dieser Kontrolle blockiert auch zugleich die Kontrolle selbst, denn die geschieht idealerweise nicht in der begrenzten rationalen Wahrnehmung, sondern in den Bereichen des Gehirns, die wirklich für den Erfolg zuständig sind. Doch sich auf Emotionen einzulassen, etwas zuzulassen, das der Verstand zunächst nicht erfassen kann, man hält es daher für unlogisch, eben irrational, ist gemäß der Erziehung, die die meisten von uns geprägt hat, offenbar ein absolutes Unding. Die verbreitete Horror-Irratio, die Angst vor der Unvernunft, also den eigenen Gefühlen vor der Intuition, verschlicht allem, was wir nicht sofort mit unserer Wahrnehmung erfassen, begründen oder erklären können, verhindert, dass man uns für unkontrolliert und dadurch vielleicht für angreifbar hält. Das geht so weit, dass wir dazu neigen, alles, was wir nicht augenblicklich rational erklären können, für dumm, schwachsinnig, albern, idiotisch oder geisteskrank halten. Schnell sind wir mit einem Urteil zur Stelle, wenn wir etwas nicht verstehen. Mit dieser Arroganz richten wir über alles, was nicht in unsere gewohnte Denkweise passt, und werten damit das Verhalten anderer ab. So höre ich zum Beispiel oft von meinen Klientinnen und Klienten Sätze wie: Ich weiß nicht, warum meine Kinder immer solche Dummheiten machen. Meine Mutter hätte sich von meinem Vater längst trennen sollen. Wie kann man nur dieses oder jenes gut finden, tun, sagen oder denken? Aber sind Kinder wirklich dumm? Und könnte es nicht sogar sein, dass eine Mutter gute Gründe hat, eine toxische Beziehung auszuhalten? Gibt es nicht vielleicht doch einen logischen und nachvollziehbaren Grund dafür, dass Menschen zu bestimmten Ansichten, Überzeugungen und Verhaltensweisen gelangt sind? Warum einige Kinder mit dem Rauchen beginnen, die Schule schwänzen oder Kaufhausdiebstähle begehen? Warum sich einige Frauen von ihrem Mann schlagen lassen und umgekehrt? Warum jemand Drogen nimmt oder Tiere quält? Das alles hat Gründe, die sehr wohl erklärlich und nicht etwa schwachsinnig sind. Wären die tatsächlichen Gründe bekannt, könnte man das Verhalten ändern. Denn eine moralische Verurteilung eines solchen Verhaltens beeinflusst dieses meistens nicht dauerhaft. Ich habe Dutzende von Fallbeispielen, in denen Frauen an extrem konflikthaften Beziehungen festhielten, obwohl ihnen so gut wie jeder Nahestehende sagte: Trenn dich doch endlich von diesem Arsch. Bei genauerem Betrachten dieses irrationalen Festhaltens zeigt sich immer ein guter Grund dafür. Das vordergründige Motiv war meist gar nicht Angst vor Rache. Oftmals steckten hinter dem Festhalten an toxischen Beziehungen das Motiv, die Kinder nicht ohne einen Vater aufwachsen zu lassen, das Gefühl wirtschaftlicher Abhängigkeit oder sogar der Wunsch, sich dem anderen moralisch überlegen fühlen zu können, dem anderen beweisen zu wollen, dass er der Schuldige am Konflikt ist und nicht man selbst. Ein solches Verhalten hat oft mit Erlebnissen mit dem eigenen Vater dieser Frau zu tun. Irrational ist eben nicht unsinnig, sondern lediglich aufgrund fehlender Informationen nicht nachvollziehbar oder eben nicht rational erfassbar, ursächlich erforschbar oder quantifizierbar. Viele Phänomene des Alltags sind noch nicht mit dem aktuellen Wissensstand erklärlich. Damit meine ich nicht nur Themen, die derzeit noch als fremd oder esoterisch gelten, wie etwa Numerologie, Astrologie, Spiritualität und Spiritismus, Metaphysik oder eben auch weite Teile der Psychologie, sondern auch für ganz profane Dinge wie Magnetismus oder Gravitation fehlen noch die ursächlichen Begründungen, die genau erklären, wie und warum diese Phänomene zustande kommen. Da sollten wir also vor unseren Emotionen beileibe keine Angst haben, zumal insgeheim wahrscheinlich ohnehin jeder weiß, wie zuverlässig sie sind. Daher misstrauen so viele ja auch den sogenannten Krokodilstränen, also dem Tränenfluss der Krokodile, der, weil sie mit starren Augen auf Beute warten und in keiner Weise traurig sind. Einige Menschen verachten offen Prostituierte, unterbewusst vielleicht, weil diese mit jemandem intim werden, ohne dabei in den anderen verliebt zu sein, ja sogar eigentlich nur für ihre Leistung bezahlt werden wollen. Emotionen gestalten unser Handeln authentischer als kontrollierte, rationale Gedanken. Wir halten sie für ehrlicher. Dennoch scheuen wir sie bei uns selbst. Meine Vermutung ist, dass die Angst vor Kontrollverlust deshalb zur Volksseuche geworden ist, weil wir in den Zivilisationen keine natürlichen Geburten mehr haben. Wenn ein Baby nicht sofort nach dem üblicherweise rund 30-minütigen Geburtsstress, so lange dauert eine natürliche Geburt beim Menschen, von der Mutter beruhigt wird, sondern nach stundenlangem Kampf dann auch noch von Fremden mit nach Desinfektionsmittel riechenden Gummihandschuhen geholt und untersucht wird, ist es doch kein Wunder, wenn die Kinder künftig überaus vigil, also wachsam und misstrauisch werden. Diesen Menschen fällt es dann später im Leben oftmals sehr schwer, die Kontrolle abzugeben und Vertrauen aufzubauen. Daher empfehle ich denjenigen, die meine Bücher lesen, stets eine gewisse Offenheit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der verborgene Bereich unseres Denkens wahre Meisterleistung vollbringen kann. Sich beziehungsweise verkopfte, skeptische oder sehr kontrollierte Menschen beim Erfolg meist selbst im Weg stehen. Die Angst vor Kontrollverlust kann immer dann sehr problematisch werden, wenn ein Mensch eine Situation verändern will, die an rationale Grenzen stößt, wo man also mit Disziplin und Aufmerksamkeit oder dem angelernten Schulwissen nicht weiterkommt. Kontrolle ist zwar gut, aber Selbstvertrauen ist besser. Das weiß jeder, der schon einmal in einer Situation war, in der man sich nicht auf seine Verstandeskontrolle verlassen durfte, um erfolgreich zu sein, wie etwa beim Gehen, Fernsehen oder Autofahren. Wenn Sie sich wie ein Fahrschüler beim Autofahren über jeden Handgriff und jedes Verkehrszeichen erst Bewusstsein verschaffen müssen, dann fahren Sie auch wie ein Fahrschüler. Übergeben Sie diese wichtigen Funktionen Ihrem Unterbewusstsein, kann sich der Verstand um die Dinge kümmern, für die er da ist, zum Beispiel um die Verkehrssicherheit. Jetzt staunen einige von Ihnen vielleicht, aber wenn Sie versuchen, mit dem kontrollierenden, bewussten Verstand ganz gewöhnlich am Boden über einen Streifen von 30 cm Breite und 5 Metern Länge zu gehen, dann wackeln Sie und fallen schließlich einfach um. Das Gehen nur mit Selbstvertrauen klappt, merken Sie spätestens dann, wenn dieses Brett in 25 Metern Höhe zwischen zwei Felsvorsprüngen liegt oder auch im Schwimmbad auf dem 10 Meter Brett. Der Verstand weiß nicht, wie man das Gleichgewicht hält und auch nicht, wie man die Muskelbewegung der Schritte koordiniert. Unsere Gefühlsverarbeitungsinstanz, die Emotio, weiß das sehr wohl. Sie tut das bei jedem Schritt. Doch sie operiert jenseits der bewussten Ebene. Dieser zu vertrauen, nenne ich Selbstvertrauen. Und dieses ist eben bei vielen Menschen erschüttert. Die Folge dieser erhöhten Aufmerksamkeit und Disziplin sind meist raschere Erschöpfung und nur mittelmäßige Erfolgserlebnisse. Wenn Sie ganz rational, objektiv und bewusst fernsehen würden, dann würden Sie eine Kiste mit einer beleuchteten Glasscheibe wahrnehmen. Mehr gibt es da tatsächlich nicht zu sehen. Also benötigen Sie ein wenig mehr von Ihrer Emotionalität und Interpretationsfähigkeit. Damit können Sie auf der Mattscheibe beispielsweise zwei Schauspieler sehen, die so tun, als würden sie sich küssen. Mit dieser Wahrnehmung betrachtet ein Film- und Fernsehwissenschaftler eine Szene oder jemand, der sich nicht auf die Handlung einlässt. Da wir aber keine Schauspieler bei der Arbeit beobachten, sondern einen Film erleben wollen, benötigen wir also noch mehr von den verborgenen, unkontrollierten Ressourcen unseres Denkens, den Emotionen. Wenn wir jedoch ausschließlich emotional denken könnten, würden wir uns beim Fernsehen erschrecken, weil da offenbar plötzlich Menschen in unserem Zimmer stehen. Also brauchen wir eine gesunde Mischung aus Verstand und Gefühl. Erst dann schwärmen wir mit, wenn Romeo und Julia sich endlich küssen. Doch, wie gesagt, Emotionen sind gefürchtet, vor allem bei Männern. Deswegen versauen diese ihren schluchzenden Frauen bei einem traurigen Kinofilm auch gern mal die Stimmung mit den Worten: »Schatz, das ist doch nur ein Film.« Denkt eine Frau dann wohl: »Danke, mein Retter.« Oder: »Für wie bescheuert hält er mich?« Die komplexen Vorgänge beim Autofahren überlassen wir am besten auch nicht dem Verstand. Der weiß ja noch nicht einmal, wo Ihr Rückwärtsgang liegt. Um an genau diese Information heranzukommen, müssen Sie sich nämlich zunächst imaginär ins Auto setzen und schalten. Entweder Sie rollen mit den Augen, wackeln mit dem Kopf oder bewegen die Hand oder gar den Arm, um den Schaltweg nachzuzeichnen. Hier ist aber doch gar kein Auto, in dem Sie sitzen. In dem Augenblick, in dem Sie herausfinden wollen, wo Ihr Rückwärtsgang ist, ist der Verstand abgemeldet. Er wurde nur am Anfang gebraucht, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Danach geht's weiter mit Routine, also mit automatisch abspulbaren Verhaltensweisen. Falls Sie kein Autofahrer sind, machen Sie dieses Spielchen eben mal, indem Sie jemandem erklären, wie eine Wendeltreppe verläuft, ohne dabei auch nur die geringste Drehbewegung mit den Fingern oder den Augen zu machen. Sie werden es kaum schaffen. Spiralförmig aufsteigend wäre die rein rationale Antwort und nicht etwa eine Kreisbewegung mit dem Finger, begleitet von den Worten, ja, so rund, nicht wahr? Unser Gehirn ist die ersten 3 Jahre unseres Lebens sehr emotional unterwegs, daher lernen wir so schnell, sind dabei äußerst erfolgreich, tun aber Dinge, bei denen dem Verstand die Haare zu Berge stehen, weshalb man uns dann erzieht, damit wir vernünftig werden.